SWR aktuell Kontext.
Öl und Gas sind so teuer wie lange nicht mehr. Und jeder Stopp an der Tankstelle macht uns deutlich, wie abhängig wir vom Weltgeschehen sind. Wie können wir uns aus dieser Abhängigkeit befreien? In SWR aktuell Kontext sprechen wir mit Energieexperten und Menschen, die schon in der Zukunft zu leben scheinen, die vom Geschäft mit Biogas leben oder unbeeindruckt von der Ölkrise mit Wärmepumpe, E-Auto und Photovoltaikanlage auf dem Dach. Ich bin Christian Rühlspieß. Der Iran-Krieg lässt die Energiepreise in ungeahnte Höhen steigen. Das spüren wir in Deutschland besonders schmerzhaft. Ein Grund dafür ist, dass wir bei den fossilen Energien sehr stark von Importen aus dem Ausland abhängig sind. Wir importieren 100% des Erdöls, 90-95% des Erdgases und rund 70% der Steinkohle, die wir brauchen. Wie kommen wir da raus? Ganz autark von Energieimporten wird Deutschland nicht sein können, meint Claudia Kempfert, Wirtschaftswissenschaftlerin am Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung DIW. Aber wir können uns unabhängiger machen, als wir es bislang sind, sagt Kempfert im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderator Bernhard Seiler.
Einerseits ist es möglich, dass wir die Flächen, die wir haben, nutzen können für die Windenergie und auch jedes Dach ist möglich, mit Solarenergie zu belegen. Auch der Flächenbedarf ist da übersichtlich, das wird häufig überschätzt, aber da gibt es gute Studien, die zeigen, flächenmäßig ist das kein Problem. Aber das andere ist, ja, 100% erneuerbare Energien, da brauchen wir Wind, Solar, nachhaltige Biomasse, Geothermie, sehr viel Energie sparen durch energetische Sanierung, durch eine effiziente auch Verkehrswende, durch mehr Elektromobilität, durch mehr Schienenverkehr im weitesten Sinne und dann lässt sich der Bedarf senken. Aber ganz autark werden wir aller Voraussicht nach nicht sein können. Wir werden auch Rohstoffe importieren müssen, auch wenn wir auf Elektromobilität oder auch auf Wind und Solar setzen. Aber auch der grüne Wasserstoff beispielsweise, den können wir zwar auch im eigenen Land gut herstellen, aber den werden wir schon auch zum Teil importieren müssen. Und dafür braucht es dann auch entsprechende Infrastruktur.
Und es braucht entsprechende Partnerländer. Früher waren wir ja sehr abhängig von Russland. Das hat sich mit Beginn des Ukraine-Kriegs geändert. Da haben wir dann verstärkt auf neue Lieferländer gesetzt, zum Beispiel Norwegen, USA, Katar. Sollten wir dann auch weiter auf diese Lieferländer bauen oder vielleicht noch weitere neue Partner finden?
Also es ist grundsätzlich richtig, dass wir auf solche Länder setzen wie Norwegen, aber auch in der Zukunft wird es ja darum gehen, wenn wir grünen Wasserstoff importieren, auch beispielsweise dann Länder haben, mit denen wir Abkommen geschlossen haben, wie Kanada oder auch Australien, dann, wenn es sehr weit in die Zukunft geht, auch in afrikanischen Ländern gibt es gut Möglichkeiten, grünen Wasserstoff herzustellen. Also sich da breit aufzustellen, ist auf jeden Fall sinnvoll. Aber das Allerwichtigste wird sein, dass wir erstmal unseren Energiebedarf senken, das ist leicht möglich, über die Energiewende und das Zweite, dass wir mit erneuerbaren Energien im Land die Energie herstellen, denn die fossile Energieabhängigkeit ist ein großes Problem.
Der Anteil an erneuerbaren Energien muss also rauf, gleichzeitig muss unser Energiebedarf runter. Einer, der in seinen eigenen vier Wänden bereits auf Alternativen zu fossiler Energie setzt, ist Christian Stöcker. Der Kognitionspsychologe und Spiegelkolumnist lebt bereits energieautark. Nachrichten über blockierte Seewege und hohe Öl- und Gaspreise kann er sich vergleichsweise entspannt anhören.
Für meine privaten Nebenkosten und Transportkosten spielt der Öl- und Gaspreis eine sehr, sehr untergeordnete Rolle.
Also wenn wir es mal konkret machen, kann man das so sagen, außer ein bisschen Schmieröl in der Heimwerkstatt vielleicht, haben Sie nichts mehr im Haus, was irgendwie nach fossilen Kraftstoffen riecht?
Nee, dieses ganze Haus, hier gibt es keine Gasleitung und keinen Öltank. Das wird beheizt mit der Wärmepumpe, hat eine Photovoltaikanlage auf dem Dach und eine Wallbox draußen an der Wand. Also alles, was hier an Energieverbrauch stattfindet, ist Strom. Und im Moment ist das Wetter ja recht schön. Ja, da kommt sehr viel Strom, auch jetzt im März schon vom Dach.
Das klingt ja erstmal ziemlich super, so nach dem Motto, so soll's sein. Jetzt kann man natürlich auf der anderen Seite argumentieren, es hat halt nicht jeder ein eigenes Haus und es hat auch nicht jeder das Geld, sich ein E-Auto zu kaufen. Billig sind die ja nicht. Und das dann auch noch mit Strom vom eigenen Dach fahren zu lassen, naja gut, dazu braucht man halt ein eigenes Dach. Wie sehr hängt es denn nach Ihrer Einschätzung dann bei solchen Dingen tatsächlich am Können, an den Umständen und wie sehr dann doch auch wieder am Wollen?
Naja, also wenn wir uns mal das Beispiel Auto angucken, also im Moment haben wir bei den Neuwagenverkäufen immer noch in Deutschland sind ungefähr 80% aller in Deutschland neu verkauften Autos haben immer noch einen Verbrennungsmotor. Also da gehören auch Hybride dazu, aber die fahren ja auch immer noch einen großen, schweren Klotz Metall im Motorraum mit rum. Das heißt, da sind sehr, sehr viele Leute, die immer noch die Entscheidung treffen, sich ein Auto mit Verbrennungsmotor zu kaufen. Ein Neuwagen kostet in Deutschland im Durchschnitt, wenn man so Mittelwert berechnet, 44.000 Euro. Ja, also da sind immer noch sehr viele dabei, die absichtlich und sehenden Auges sich für den Verbrenner entscheiden. Ja, das sind Leute, die könnten es auch anders machen, machen es aber nicht anders. Es gibt auch in Deutschland immer noch sehr viele Leute, die sich freiwillig eine Gas- oder eine Ölheizung einbauen. Ja, und auch die müssen jetzt dann mit den Konsequenzen ihrer Entscheidung leben. Gleichzeitig gilt natürlich, wenn sie jetzt Mieter sind oder wenn sie eben im Moment nicht in der Lage sind, sich einen Neuwagen anzuschaffen, dann sieht die Situation ganz anders aus. Wobei man sagen muss, also beim Auto, sie können jetzt ein gebrauchtes Elektroauto, das irgendwie 300 Kilometer Reichweite hat, auch für 15.000, 16.000 Euro bereits kaufen, wenn sie sich mal auf entsprechenden Plattformen umgucken. Also die Entscheidung, ich mache das jetzt, ist, glaube ich, bei vielen Leuten einfacher zu realisieren, als sie das im Moment sich vorstellen. Eine Photovoltaikanlage aufs Dach machen können sie natürlich als Mieter nicht, aber sie können gemeinsam mit ihren Co-Mietern dem Vermieter aufs Dach steigen, buchstäblich, und sagen, Entschuldigung, können wir mal bitte eine Photovoltaikanlage aufs Dach machen und hier gemeinsam meinetwegen finanzieren und so unsere Stromkosten senken. Also es gibt schon, glaube ich, auch für Nicht-Eigentümerinnen und Eigentümer Möglichkeiten, die im Moment nicht ganz ausgeschöpft werden.
Sagt Spiegel-Kolumnist Christian Stöcker im Gespräch mit SWR-Aktuell-Moderator Bernhard Seiler. Er hat sein Haus mit Wärmepumpe und Photovoltaikanlage ausgestattet und kann die aktuellen Energiepreisentwicklungen relativ unbesorgt ansehen. Allerdings scheint Stöcker derzeit noch eher ein Musterbeispiel für nachhaltiges Wohnen zu sein. Energieexpertin Kämpfer sieht gerade in der aktuellen Energiekrise eine Chance, dass noch mehr Menschen auf den Zug der erneuerbaren Energien aufspringen.
Wenn die Preise für Öl und Gas ja auch so drastisch nach oben gehen und sich die Leute auch besinnen und dann keine neuen Öl- und Gasheizungen einbauen, sondern alles dafür tun, energetisch zu sanieren und auf Alternativen zu setzen und dass wir auch mehr investieren in den Schienenverkehr, in den ÖPNV, den nachhaltig und attraktiv machen und auch die Ladeinfrastruktur ausbauen für die Elektromobilität. Das sind so die beiden Kernbereiche, wo es darum geht, schneller zu werden, wo wir am meisten Öl und Gas verbrauchen und dann auch die Industrie umstellen, die ja zum Teil auch noch sehr fossillastig ist. Auch da sind Energiesparmaßnahmen möglich, Großwärmepumpen im Einsatz oder auch dann perspektivisch den grünen Wasserstoff, den wir da brauchen. Und das geht auf jeden Fall, wenn wir jetzt den Turbo anzünden und dann auch die erneuerbaren Energien schneller ausbauen. Darum muss es aktuell gehen. Leider macht die Bundesregierung so eine leichte Rolle rückwärts, will den Ausbau der erneuerbaren Energien eher eindämmen und tut zu wenig für die Verkehrs- und Wärmewende. Und da gilt es jetzt nachzusteuern, damit wir da schneller werden.
Sagt Claudia Kempfert, Leiterin der Abteilung Energie, Verkehr und Umwelt am DIW. Sie nimmt auch die Bundesregierung in die Pflicht. Welche Chancen können eigentlich alternative Energiequellen wie etwa Biogas genau bieten? Das wollte unser Reporter Wolfgang Brauer wissen. Er hat sich auf den Weg gemacht in den Hunsrück. Dort am Flughafen Hahn steht eine Biogasanlage.
Im 5-Minuten-Takt fahren große Lkw das Rohmaterial zur Biogasanlage am Flughafen Hahn. 42 Tonnen zeigt die Waage bei diesem Laster, erklärt Stefan Lausberg, Geschäftsführer der Betreiberfirma Natürlich Energie.
Das sind nachwachsende Rohstoffe, die von der heimischen Landwirtschaft produziert werden. Mais, Gras, Getreide und Zuckerrüben. Die werden hier eingelagert und werden kontinuierlich in den Prozess gegeben.
Gerade wurde auch ein großer brauner dampfender Misthaufen abgeladen. Damit er nicht zu lange stinkt, kommt er sofort in die Vergärungsanlage.
Der Prozess ist also ähnlich der Verdauung einer Kuh zu sehen. Man bringt die Stoffe kontinuierlich in einen warmen Prozess rein. Dort fangen Bakterien an, Methan zu CO2 freizusetzen. Dieses Rohgas aus 50% CO2 und 50% Methan wird aufgefangen und wird dem Prozess zur Aufreinigung zugeführt. Dort wird das CO2 getrennt vom Biomethan und das Biomethan wird ins Erdgasnetz eingespeist mit einer Reinheit von ca. 97%.
Die 8 Fußballfelder große Anlage auf dem Hahn entstand vor rund 25 Jahren, um den gesamten Flughafen und das angrenzende Gewerbegebiet mit Strom zu versorgen. Das war kostengünstig möglich, weil über das Erneuerbare Energiengesetz, kurz EEG, Zuschüsse gezahlt wurden. Die EEG-Förderung läuft jetzt aber nach 20 Jahren bei vielen Biogasanlagen aus. Ein Dilemma, sagt Thomas Karle, Präsident des Fachverbandes Biogas.
Grob gesagt sind wir auch rund doppelt so teuer, weil die ganzen Maschinen, Geräte, um Gas zu produzieren, um den Strom zu produzieren, die Motoren, die Gasspeicherung, ist eben schon ein vielschichtiges, technologisch anspruchsvolles Konstrukt, wo klar ist, da braucht es eben viel Kapital und Arbeit dafür.
Die Stromerzeugung mit der Biogasanlage auf dem Hahn war nicht mehr wirtschaftlich. Deshalb wurde im vergangenen Jahr ein mittlerer einstelliger Millionenbetrag investiert, damit die Anlage jetzt Biomethan direkt in das Erdgasnetz einspeisen kann. Aber solche Investitionen sind für viele kleine Biogas-Stromanlagen, die oft von Landwirten nebenher betrieben werden, kaum möglich.
Das größte Problem, das wir gerade haben, dass viele Anlagenbetreiber sich überlegen, aufzuhören. Und das ist bei der jetzigen Energiesituation eine ganz fatale und verkehrte Situation.
Denn eine staatliche Anschlussfinanzierung für die Stromerzeugung mit Biogas ist schwierig. Die Leistungen sind gedeckelt, es gibt viel Bürokratie, der Zugang zu den Stromnetzen wird für die Betreiber immer schwieriger. Dabei könnten Biogaskraftwerke einen wichtigen Beitrag bei den erneuerbaren Energien leisten. Sie sind variabel einsetzbar und können dann zugeschaltet werden, wenn die Sonne nicht scheint und kein Wind weht. Außerdem haben Biogasanlagen in ländlichen Gebieten im Hunsrück, im Westerwald, auf der Schwäbischen Alb oder im Schwarzwald noch andere Vorteile.
Was wir unbedingt wollen, weg vom Erdgas, das hat a politische Gründe und b ist auch ein Riesenpotenzial an Wertschöpfung. Das Geld geht nicht ins Ausland, sondern das Geld für die Energie bleibt im Inland. Es werden Arbeitsplätze geschaffen. Also es gibt noch tatsächlich Potenzial. Es gibt zum Beispiel das Maisstroh, das nutzlos herumliegt, das umgepflügt wird. Es gibt sehr viele Grünlandflächen, die man noch nutzen kann. Aber vor allem auch diese landwirtschaftlichen Reststoffe wie Mist und Gülle werden in Deutschland nur zum circa einem Drittel genutzt. Da hätte man noch ein erhebliches Potenzial, um eben auch diesem Mist und Gülle entsprechend zu nutzen.
Trotzdem wird Biogas weiter wohl nur ein Nischenprodukt bleiben, egal ob bei der Verstromung oder als Erdgasersatz. Derzeit werden etwa 8% des Stromes in Deutschland durch Biogas erzeugt. Biomethan deckt derzeit nur etwa 1-2% des Erdgasbedarfs. Es wäre wohl nur ein ganz kleiner Baustein zur Lösung der Energieprobleme der Zukunft.
Die Biogasanlage auf dem Hahn versorgt seit etwa 25 Jahren den gesamten Flughafen und das angrenzende Gewerbegebiet mit Strom. Allerdings läuft die EEG-Förderung aus. Auf dem Hahn wurde ein Millionenbetrag investiert. Das können sich aber nur große Biogasanlagenbetreiber leisten. Die kleineren haben das Nachsehen. Zur Sonne, zur Freiheit. Wie werden wir energieautark? Das war SWR Aktuell Kontext. Ich bin Christian Röhlspieß.